So, guten Morgen alle zusammen, nah und fern. Schön, manche zu sehen und manche nicht. Aber das hat ja auch viel mit Pfingsten zu tun, gell? Manche sieht man, manche nicht. Ich habe neulich was gelesen, das fand ich echt lustig. Irgendwie auf der anderen Seite hat es mir einfach wiedergespiegelt, wie schwer selbst wir Christen uns damit tun mit Pfingsten. Ein Pfarrer wollte an Pfingsten der Gemeinde anschaulich helfen, den Heiligen Geist zu verstehen. Er machte mit dem Mesner aus, wenn ich die Leute verabschiede an der Tür, dann rufe ich laut, komm Heiliger Geist und du lässt oben aus dem Turmfenster eine weiße Taube fliegen. Gesagt, getan. Der Gottesdienstende kam, der Pfarrer verabschiedete die Leute an der Tür und rief ganz laut, komm Heiliger Geist. Und nichts passierte. Rief er nochmal ein bisschen lauter, komm Heiliger Geist. Die Leute haben ihn schon ganz komisch angeschaut, wieder nichts passiert. Nochmal ganz laut geschrien, nach oben geschaut, komm, Heiliger Geist. Und da kam eine ganz verzagte Stimme aus dem Fensterchen oben. Der Heilige Geist wurde gerade von der Katze gefressen. Aber Pfingsten ist schon eine interessante Geschichte. Weil es gibt manche christlichen Kreise, da wird nur drüber geredet, über den Heiligen Geist an Pfingsten. Und dann gibt es andere christliche Kreise, da wird nur über den Heiligen Geist geredet. Und die gute Frage ist ja, wie sollen wir uns den Heiligen Geist vorstellen oder wie kann man den beschreiben? Was ist denn genau der Heilige Geist? Und da gibt es manchmal so Bilder, die wir uns zurechtlegen, die versuchen, das zu erklären. Aber ich glaube, die hinken ganz arg oft. Ein so Bild ist zum Beispiel, ja, der Heilige Geist ist wie das Benzin im Auto. Wenn das Benzin leer ist, fährt das Auto nicht mehr. Oder wie das Öl für die Heizung. Wenn der Tank leer ist, ist es einfach kalt. Oder viele jetzt mit dem Handy, ja, wenn der Akku leer ist, dann funktioniert das Handy nimmer. Die Frage, stimmen diese Bilder? Und ich würde sagen, nein. Weil ein Kind Gottes kann ohne die Wirkung vom Heiligen Geist ganz arg viel tun. Und das sehen wir leider ganz arg oft auch im eigenen Leben. Ich kann es bei mir sehen. Ich kann sehr christlich leben und trotzdem überhaupt keine Ergriffenheit und Begeisterung von Jesus haben. Ist überhaupt kein Problem, es funktioniert. Und die Frage ist ja letztendlich, spiegelt unser Leben das wider, was damals an Pfingsten passiert ist? Geschieht es eben aus dieser Kraft, von der Jesus gesprochen hat, hey, da wird Kraft auf euch kommen, oder geschieht es aus eigener Kraft? Und ich habe mir vorgenommen, ganz bewusst heute mal über die Apostelgeschichte 2 zu predigen. Da habe ich sonst immer nur über Verse gepredigt, aber heute wollte ich mal das ganze Kapitel anschauen. Aber ihr braucht gar nicht die Apostelgeschichte aufschlagen, weil es hat sich geändert. Ich war selber total überrascht, aber ich bin selber total begeistert. Weil die Auswirkungen vom Heiligen Geist, wie wir sie oft wollen oder sie uns wünschen, sind manchmal ganz anders. Und wenn wir den Grund für den Heiligen Geist als Kinder Gottes nicht verstehen, dann wünschen wir uns manchmal die falschen Dinge oder haben Sehnsucht in eine ganz falsche Richtung in Bezug auf das Leben mit Gott. Das ist ja, jeder will einen schönen, beeindruckenden Baum draußen haben, den man einfach sieht. Aber keiner denkt groß drüber nach über die Wurzeln. Aber wenn die Wurzeln nicht stimmen, wird nie ein schöner Baum rauskommen. Und genauso ist es in Bezug auf Pfingsten. Wo finden wir denn Antworten über den Grund für den Heiligen Geist? In der Apostelgeschichte findest du die Auswirkungen. Was ist passiert? Wie hat es praktisch ausgesehen? Aber was ist überhaupt der Grund für den Heiligen Geist? Und den Grund dafür gibt Jesus seinen Jüngern mal in 3 Kapiteln in der Bibel. Und das ist Johannes 14 bis 16. Das ist wie so eine Abschlussrede von Jesus an seine Jünger, wo er ihnen erklärt, was kommen wird und warum es kommen wird. Und das hat mich total fasziniert und darum soll es heute gehen. Johannes 14 bis 16, so ein paar Häppchen einfach daraus. Das muss man sich einfach mal praktisch vorstellen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus angefangen hat, über solche Dinge zu reden, da haben die ja echt eine richtig krasse, geniale Zeit mit Jesus erlebt. Die haben Jesus anfassen können, die haben Jesus umarmen können, die haben seine Gegenwart gespürt, würden wir sagen, aber das war viel mehr wie spüren. Die waren einfach, bumm, Jesus war da. Die sind aufgestanden und Jesus stand neben ihnen. Und jetzt auf einmal redet Jesus davon zu ihnen, dass er nicht mehr da sein wird. Und für die Jünger, kann ich mir vorstellen, war das einfach wie so ein billiger Trost da mit dem Heiligen Geist. Ja, Jesus, super, du bist weg. Ja, nach mal, was weiß ich, irgendwas, was wir eh nicht verstehen. Zumindest kein Jesus live mehr. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber oft erlebt man das ja so bei Gotteskindern, wenn die anfangen, mit Jesus zu leben, da sind die wirklich Feuer und Flamme, die sind begeistert von Jesus. Und je länger die dann mit Jesus unterwegs sind, desto weniger sieht man da manchmal davon. Und wenn man dann in so einer Phase ist, ja, man ist schon Christ und man lebt christlich, man geht in Gottesdienst, man betet auch, man liest die Bibel, aber irgendwie so alles Prickeln ist verflogen, dann ermutigt man sich dann oft noch mit diesen Versen, ja, Jesus hat uns ja versprochen, er wird wiederkommen. Also so am Anfang war Jesus real und ja, Jesus wird wiederkommen. Aber was ist denn mit den vielen Jahren zwischen diesen Events, könnte man sagen? Bist du gerade so ergriffen von Jesus, dass Jesus wirklich so aus jeder Pore deines Leibes einfach rausdrückt? Du kannst es gar nicht verbergen. Jesus hat gesagt, wir sind Stellvertreter Gottes auf der Erde. Und was ich so interessant fand, wenn wir jetzt da reinschauen in diese Kapitel, Jesus hat in seiner Abschlussrede den Jüngern keine einzige Regel gegeben oder Verhaltensanweisung. In welche Richtung sie gehen sollen oder wie das aussehen soll. Das ist ja meistens, wenn die Eltern gehen, dann geben sie ihren Kindern nochmal Anweisungen, was sie zu tun haben und zu lassen haben, wenn sie dann weg sind. Das ist eigentlich logisch. Jesus hat es überhaupt nicht gemacht. Keine einzige Regel da drin. Religiosität, Regeln fallen uns leicht, weil da kann man was messen, da kann man was abhaken. Das ist sichtbar, prüfbar. Vergleichbar. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Jesus hat den Jüngern eigentlich nur zwei Dinge gesagt. Das eine ist einer der bekanntesten Verse aus der Bibel, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sagt, ich bin der Weg als Person. Ich in Person bin der Weg zu Gott. Ich in Person bin deine Freude. Ich in Person bin deine Kraft. Ich bin dein Ein und Alles. Das war das eine. Und das zweite, was Jesus gesagt hat, ich schicke euch jemand, der euch genau das vor Augen führt, was ich bin. Und das ist der Heilige Geist, der euch hilft, das, was ich bin, im Glauben zu sehen, weil ihr habt mich ja nicht mehr so, wie ihr mich vorher hattet. Ich bin ja nicht mehr live da, anfassbar. Und das ist eben dieser Paraklet, dieser Tröster, dieser Beistand, dieser Fürsprecher. Und ich lese mal ein paar Verse aus Johannes 14, Vers 10 und Vers 11, wo Jesus anfängt, darüber mit ihm zu sprechen, wie funktioniert denn das im Alltag? Und Johannes Kapitel 14, Vers 10 und Vers 11, da sagt Jesus zu den Jüngern Folgendes. Also ich kann euch nur Mut machen, ich werde jetzt nur einzelne Verse rauspicken, aber lest mal die drei Kapitel durch in Bezug auf das Verständnis von Pfingsten. Da sagt Jesus, Johannes 14, Vers 10, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Da liest man oft so schnell drüber weg und es ist phänomenal, was da drin steht. Da sagt Jesus zu den Jüngern, hey, wenn ihr mich seht, dann seht ihr nicht mich, sondern ihr seht Gott, ihr seht den Vater. Dann sagt er zu ihnen, der Vater in mir und ich im Vater, wir sind aus einem Guss, könnte man sagen, eine Einheit. Dann sagt er, wenn ich rede, dann spricht Gott direkt. Das ist Jesus, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Und was er dann noch sagt, er sagt, der Vater tut seine Werke durch Jesus. Wenn du die Evangelien durchliest, das ist total faszinierend, immer wieder nach dem Wunder dankt Jesus Gott für das Wunder. Also man sagt ja nur jemand Danke zu irgendwas, was der auch getan hat. Also wenn Jesus das Wunder selber getan hätte, hätte wahrscheinlich sich selber gedankt oder wäre stolz drauf gewesen. Aber er hat seinem Vater dafür gedankt. Also was hier passiert in diesen zwei Versen, da verrät Jesus den Jüngern eigentlich das Geheimnis seines Lebens, seines Wirkens und vor allem auch von seiner Vollmacht. Das Geheimnis aus dem Leben Jesu war ganz einfach, dass er einer unbegrenzten, beständigen und vor allem anhaltenden, dauerhaften Liebesbeziehung gelebt hat mit seinem Vater, egal wie die Umstände waren und egal ob es Höhen oder Tiefen gab in seinem Leben. Das war sein Geheimnis. Wir werden das jetzt nicht aufschlagen, aber in Johannes 20, Vers 21 und 22, da sagt Jesus zu den Jüngern, hey, genauso, Freunde, wie der Vater mich auf die Erde gesendet hat, genauso sende ich euch jetzt aus. Und dieses, genauso wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch, das kommt 43 Mal im Neuen Testament vor. Also wenn was so oft vorkommt, dann ist es wichtig, sich das vor Augen zu führen, wie hat es denn dann da ausgesehen? Wie hat Gott denn Jesus gesendet und was bedeutet es für unseren Alltag und für unser Leben als Kinder Gottes heute? Also Jesus war Stellvertreter Gottes hier auf der Erde. Das heißt, Gott hat Jesus gesendet und Gott hat durch Jesus das getan, was er halt tun wollte auf der Erde. Und jetzt sagt Jesus, genauso wie mein Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Und wenn wir diese Realität, die Jesus hier in den drei Kapiteln entfaltet im Johannesevangelium, wenn wir die nicht verstehen, dann werden wir Pfingsten und den Grund für den Heiligen Geist nie verstehen. Das ist völlig unmöglich. Dann sehen wir uns nach irgendwelchen Dingen oder Erfolgen oder Wirkungen oder was auch immer, die Gott ganz sicher tun kann, ohne Frage. Und auch manchmal tut. Die aber grundlegend mal nichts mit dem zu tun haben, warum Gott überhaupt uns den Heiligen Geist gegeben hat. Der Hans-Joachim Eckstein hat es mal so treffend auf den Punkt gebracht. Der hat einmal gesagt, Gott hat uns seinen Geist nicht gegeben, um unsere unrealistischen Träume zu verwirklichen, sondern um seine Verheißungen durch uns zu erfüllen und seine Pläne mit uns zu realisieren. Darum ist der Heilige Geist uns gegeben worden. Also Jesu Abschlussrede an seine Jünger ist die Grundvoraussetzung für dich und für mich heute, dass wir den Heiligen Geist und Pfingsten verstehen können. Für das Leben als Christ im Alltag, könnte man ganz einfach sagen. Das ist genauso wie die Grundvoraussetzung für Rechnen sind Zahlen. Stell dir mal vor, jemand will rechnen ohne Zahlen. Das geht nicht. Und genauso ist mit dem Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 28, oder stimmt's nicht? Ha? Sagst du was anderes? Nicht? Schon gedacht, hätten wir mal erklären müssen. Also ich sage es zumindest meinen Kindern immer, wenn die Zahlen nicht kennst, dann kannst du nicht rechnen. Das ist witzig, wenn so minderjährige Flüchtlinge mit uns manchmal arbeiten, die kennen die geschriebenen Zahlen nicht. Und die können auch nicht rechnen. Geht nicht. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist und Pfingsten. Ich lese mal Johannes 14, Vers 28. Da sagt Jesus weiter, ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe, ich gehe hin und ich komme zu euch. Und dann sagt Jesus weiter, das muss man sich mal vorstellen, was Jesus da den Jüngern sagt, wenn ihr mich liebtet, also wenn es tatsächlich so wäre, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Wenn ihr mich, sagt Jesus, lieben würdet, also nicht eure Gefühle oder nicht eure Erwartungen oder nicht eure eigene Vorstellung von den Dingen, wie sie zu sein haben oder euer eigenes Leben oder eure Verluste, sondern wenn ihr wirklich mich, Jesus, lieben würdet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich jetzt gehe. So eine steile Aussage. Jeder von uns, der wirklich jemand liebt, der weiß, wie herausfordernd diese Aussage ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, die eigenen Kinder ziehen zu lassen, da sind die christlichsten Eltern teilweise die schlimmsten. Weil die meinen, sie müssen immer noch irgendwie involviert sein und immer dran sein und irgendwie fühlen sie sich verantwortlich dafür, dass die richtig leben, in Anführungszeichen, und gute Entscheidungen treffen. Selbst wenn sie schon erwachsen sind manchmal. Meine Frau ist gestern nach Amerika geflogen. Mein Schwiegervater hat ja einen Gehirntumor, ist da festgestellt worden und jetzt ist er operiert worden und jetzt ist er halt drüber geflogen. Es war echt ein Wunder, dass alles geklappt hat, um da ein bisschen zu unterstützen und einfach da zu sein. Aber wenn ich jetzt an mich denke, dann freue ich mich überhaupt nicht, dass sie weg ist. Weil jetzt muss ich dafür sorgen, dass 3 Mahlzeiten da sind. Wenn die Kinder streiten, bin ich der Einzige, der sich darum kümmern muss. Ich muss abends irgendwie schauen, dass sie zumindest Zähne putzen und dass sie irgendwann auch im Bett landen. Aber weißt du, wenn ich mal von mir wegschaue, dann freue ich mich da total drüber. Weil es ihr einfach gut tut. Weil sie dort eine wunderbare Zeit haben wird. Und weil sie deswegen direkt beim Vater sein kann, bei ihrem Vater sein kann, weil sie dadurch aufblüht letztendlich. Also wenn ich wirklich jemanden liebe, dann ist nicht die Frage, wie kann ich die Person noch besser an mich binden, in Anführungszeichen, sondern wie kann die Person sich besser entfalten, aus völlig freiem Willen. Und Jesu Zusage und Versprechen für die Zeit, wenn er endlich weg ist, die steht in Johannes 14, Vers 12. Und da steht drin, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und jetzt sagt er, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist die Zusage, die Jesus macht, wenn er endlich weg ist von der Erde. Also Werke, die noch größer sind als das, was Jesus getan hat. Jetzt ist wichtig, dass man das ganze Ding im Kontext lässt. Weil manche interpretieren das sofort wie, ja, noch viel mehr Wunder, noch viel übernatürliche oder gewaltigere Dinge, die man anfassen, sehen und was weiß ich was kann. Aber größer in dem Sinn hier, von dem Jesus eigentlich spricht, hat eine ganz andere Bedeutung in dem Kontext. Nämlich folgende. Als Jesus hier auf der Erde war, als Mensch, da wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar durch Jesus Christus als Mensch, durch den einen Sohn. Das heißt, wenn Jesus in Jerusalem war, dann war die Herrlichkeit Gottes sichtbar für die Menschen direkt in Jerusalem, die um Jesus herum waren. In Bethlehem war nicht viel sichtbar von der Herrlichkeit Gottes. Jetzt seit Pfingsten ermöglicht es Gott, dass seine Herrlichkeit überall zugleich sichtbar wird. Das muss man sich mal vorstellen, laut Statistiken, und die stimmt sicher nicht, aber so stand es halt im Internet, laut Statistiken gibt es 2,26 Milliarden Christen auf der Welt. Stell dir mal vor, alle von diesen 2,26 Milliarden namentlichen Christen zumindest, wären tatsächlich Kinder Gottes, hätten Pfingsten verstanden und würden genau so leben, wie Gott Jesus gesendet hat und wie er jetzt uns gesendet hat. Das heißt, Gott würde an 2,26 Milliarden Plätzen auf einmal auf diesem kleinen Erdball sichtbar werden, in allem, überall und durch alles. Und das wäre viel größer. Das wäre 2,26 Milliarden mal größer, wie das, was damals bei Jesus der Fall war. Stell dir das mal vor. Jesus ist aufgefahren in den Himmel als Einzelner und an Pfingsten kam er in unzählbarer Vielfalt durch seinen Heiligen Geist in jedes Kind Gottes. Das heißt, wir sind nicht Vertreter von jemand, der abwesend ist, das ist Himmelfahrt, aber jetzt haben wir ja Pfingsten, sondern wir sind Repräsentanten des durch seinen Geist Anwesenden. Das ist Pfingsten. Und genauso wie Gott, der Vater, durch Jesus gewirkt hat und sich anderen Menschen geoffenbart hat, so wollen jetzt Gott und sein Sohn Jesus Christus durch den Heiligen Geist sich in jedem einzelnen Kind Gottes offenbaren und zeigen. An jedem Ort, auf jedem Kontinent und vor allem in allem. Und deswegen ist es meistens völlig egal, was du machst oder was du nicht machst. Der Heilige Geist ist daran überhaupt nicht gebunden. Ob du jetzt genau in dem bist, wo du weißt, das ist jetzt Gottes Wille für mein Leben, oder ob es vielleicht auch manchmal gar nicht so sicher ist, ob das jetzt Gottes Wille ist für dein Leben. Also man könnte sagen, Pfingsten war eigentlich so der offizielle Startschuss für diese Zeitepoche in der Heilsgeschichte. Und wie genau das passiert ist, lesen wir uns einfach mal in Johannes 14, 15 bis 18. Große Überschrift, Und ich muss mich entschuldigen bei euch. Ich habe jetzt eine andere Bibelübersetzung wie die zwei, die wir ausgemacht haben eigentlich, aber steht eh das Gleiche drin, vielleicht ein bisschen anders formuliert. Da sagt Jesus nochmal, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das kommt da ganz arg oft drin vor. Und dann ab Vers 15 sagt er, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also bei euch sei in Ewigkeit heißt, er ist immer da. Der ist nicht manchmal da und manchmal nicht da. Der ist immer da. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sehen, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Und dann sagt er weiter, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch, sagt Jesus da. Also Jesus verspricht den Jüngern, ich werde euch nicht alleine zurücklassen, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Und was sagt er dann? Vers 18, der zweite Teil, das ist der Schlüssel. Jesus sagt, ich komme zu euch in Form des Heiligen Geistes. Aber es ist nicht nochmal irgendein anderer Aspekt, der zu den Jüngern kommt oder in das Leben von den Jüngern kommt. Nein, Jesus kommt zu ihnen. Also, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen, der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine extra Kraft oder ein extra Schwung oder ein bisschen zusätzliche Energie, oder eine zusätzliche Komponente, dass wir uns geistlicher fühlen oder was auch immer. Nein, in der Gestalt des Heiligen Geistes ist Jesus Christus in uns präsent. Gegenwärtig, wirksam. Beim Heiligen Geist geht es in erster Linie überhaupt nicht darum, dass ich mich geistlicher fühle. Oder für irgendwelche übernatürlichen Machterweise. Das kann alles sein, aber der Grund für den Heiligen Geist sind überhaupt nicht diese Dinge. Oder dass ich mich besser entfalten kann, oder wenn ich mehr bete, dass ich eine bessere Note schreibe, oder was auch immer, dass ich immer gesund bin. Das ist nicht der Grund für den Heiligen Geist, obwohl da alles Mögliche passieren kann, keine Frage. Es geht allein um die Gegenwart Gottes durch Jesus Christus in unserem Leben, bis in Ewigkeit, immer. Also Glauben bedeutet nicht, wir versuchen irgendwie für Gott zu leben, sondern Glaube bedeutet, dass Gott in Form oder dass wir Gott in Form des Heiligen Geistes so Raum geben in unserem Leben, dass er sich genauso entfalten kann, wie er will. Glaube ist nicht meine menschliche Anstrengung, sondern eigentlich ist nur ein bewusstes Annehmen und Leben in seiner Gegenwart und vor allem in seiner Realität. Wenn Gottes Realität nicht meine Realität ist, lebe ich in einer falschen Realität. Und der größte Teil der Welt lebt in einer völlig falschen Realität, die irgendwann einfach zusammenbrechen wird. Und liebe Freunde, wenn wir das nicht verstehen, haben wir nichts verstanden. Wenn wir das nicht genießen, dann vegetieren wir lediglich als Kinder Gottes. Und liebe Freunde, wenn wir darin nicht aufblühen, dann blühen wir überhaupt nicht als Kinder Gottes. Gibt's nichts zu blühen. Ich habe nochmal einen Witz. Im Himmel, da haben sie, vor Corona war das, gell, einen jährlichen Betriebsausflug geplant. Der Petrus, der sammelt dann Vorschläge, was sie denn so machen könnten. Der Erzengel Gabriel sagt, ja, ich wäre für Bethlehem. Da sagt die Maria, also Bethlehem, da will ich eigentlich nicht mehr hin, weil ich war da schon mal, die haben eh immer keine Zimmer frei und so weiter. Reden Sie weiter, sagt der Erzengel Michael, ja, wir könnten doch eigentlich auch nach Jerusalem gehen. Dann sagt aber Jesus, also Jerusalem, da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Da will ich nicht mehr hin. Und dann sagt ein anderer Engel, ja, was haltet ihr denn von Rom? Und dann sagt der Heilige Geist, super, da war ich auch noch nie. Stand auf einer Website von der katholischen Kirche übrigens. Also nicht über die katholische Kirche, sondern auf einer Website von ihnen. Das ist ein bisschen lustig, aber eigentlich ist es bitterer Ernst. Nicht in Bezug auf die katholische Kirche, sondern in Bezug auf uns als Christen. Wir alle neigen immer wieder dazu, manchmal bewusst und ganz arg oft unbewusst, uns über andere Christen lustig zu machen oder zumindest dieses Empfinden zu haben, ja, wir haben es ja verstanden und die anderen haben es noch nicht verstanden. Die große Frage ist ganz echt, haben wir es begriffen? Hab ich es begriffen? Und das kann man ganz einfach prüfen. Ein Kind Gottes, das Pfingsten begriffen hat, ist ergriffen von Jesus. Und wenn ein Kind Gottes nicht ergriffen ist von Jesus, dann hat es wahrscheinlich nicht viel von Pfingsten verstanden. Dann dringt die Herrlichkeit Gottes durch jede Pore deines Körpers. Es geht gar nicht anders. Und ich muss gestehen, ich merke oft, ich habe nicht viel verstanden in Bezug auf, was das eigentlich bedeutet hier. Ich habe so Momente, wo es manchmal irgendwie so ein bisschen klar wird und wo ich einfach total begeistert bin und ergriffen dann davon. Und eigentlich geht es mir wie ein Paulus, der sagt, ja, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jag dem nach. Und weißt du was, das ist mein Verlangen und meine Sehnsucht. Ich sehne mich danach, dass diese Realität immer mehr Realität wird in meinem Leben von Pfingsten. Als kleiner Junge, da waren wir mal bei meiner Oma und jedes Mal, oder waren öfters bei meiner Oma, aber jedes Mal, wenn ich da hinkomme, kann ich mich noch daran erinnern, die hatte in der Küche so eine Lampe, wie man sie halt früher hatte, mit so zwei Leuchtstoffröhren und dann war da praktisch wie so Plastikhülle außenrum, so Viereck, so. Also es war hässlich, aber trübe Funzel war es wirklich. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war echt immer sehr trüb bei ihr in der Küche. Und dann eines Tages sind wir da mal hingegangen, um zu renovieren bei meiner Oma und zu streichen. Und ein Teil von der Renovation war auch, dass wir diesen Deckel da runtergenommen haben. Ich war noch ein kleiner Junge damals. Und dann haben die den Deckel mal ausgewaschen. Da war dann Staub drin und Dreck, der von oben runtergebröselt, Fliegenkacke und tote Fliegen, alles Mögliche war da drin. Und dann auf einmal war das super hell, dieses Licht. Und was so interessant ist daran, ist die Glühbirne, die Leuchtstoffröhre, die war immer genau gleich hell. Aber die Wirkung dieser Glühbirne, die Strahlkraft dieser Glühbirne, die war total unterschiedlich. Und weißt du, was das Wirken vom Heiligen Geist trübt? Dreck. Schuld. Und Schuld nicht im Sinne, jetzt gehen wir wieder zurück zu Johannes 14, von Regeln verstoßen. Das kann es auch sein, grobes moralisches Fehlverhalten, keine Frage. Aber ich glaube, das geschieht viel mehr durch eine falsche Haltung im Alltag von uns, die nicht mal unbedingt in moralisch schlechten Dingen endet, sondern ganz einfach, wenn die Haltung im Alltag fehlt, Jesus, dein Wille geschehe, nicht meiner. Dein Reich soll gebaut werden, nicht mein Reich. Du sollst sichtbar werden, nicht ich. Wir Christen sind vielleicht moralisch gesehen manchmal besser als andere Menschen, auch nicht immer. Aber wenn man es vergleicht, manchmal schon. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um die ständige Frage und daraus resultierende Haltung in unserem Leben. Wer ist der Herr in meinem Leben? Wen lasse ich Herr sein? Wen lasse ich regieren in meinem Körper, in meiner Hülle? Und ich sehe das oft in meinem eigenen Leben. Ich mache das fast immer morgens, dass ich mir Zeit nehme, um Zeit allein mit Jesus zu verbringen. Und ich genieße das wirklich. Und ich habe so viele Morgende, wo ich Jesus sage von ganzem Herzen, Jesus, egal was heute kommt, du darfst der Herr sein. Dein Wille soll geschehen. Und ich meine das wirklich ernst. Und dann gibt es Frühstück und nach dem Frühstück räumen wir dann die Spülmaschine ein. Und meine Frau räumt die immer ganz anders ein als ich. Und ich kann ihr das total logisch und praktisch und vor allem auch ökologisch erörtern und erklären, warum das keinen Sinn macht, die Spülmaschine so einzuräumen, wie sie das macht. Sondern dass es viel mehr Sinn macht, es so zu tun, wie ich das tue. Und manchmal wird es dann ein Streitpunkt. So ein Blödsinn. Aber ich merke, eine halbe Stunde vorher sage ich noch Jesus von ganzem Herzen, dein Wille soll geschehen. Und eine halbe Stunde später kümmere ich mich eigentlich nur noch darum, dass mein Wille geschieht. Das ist das Einzige, worum sich mein kleiner Horizont dreht. Dass meine Frau die Spülmaschine so einräumt, wie ich das will. Und je länger ich mit Jesus lebe und je moralisch besser ich lebe, desto mehr kann ich mit vollster Überzeugung das sagen, was der Paulus von sich selber gesagt hat. Ich bin der Größte von allen Sündern. Ich kann hier vorne stehen und sagen, ey, meine Hülle ist ganz schön dreckig oft. Mein Lampengehäuse ist manchmal total dreckig. Und es braucht Reinigung. Jesus, Vergebung. Wenn du Jesu Leben anschaust, das ist so wunderschön beschrieben im Philipper Kapitel 2, im Vers 8, da steht drin, dass Jesus gehorsam wurde dem Vater, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wenn du Jesu Leben anschaust, ging es nur um eine Sache. Altes Wort, Gehorsam. Deswegen hat uns gelehrt zu beten, nicht mein Reich komme, sondern dein Reich komme. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Vor seinem Tod hat er deswegen gesagt, Gott, eigentlich fällt es mir total schwer, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und bei seinem Gehorsam Gott gegenüber, da ging es nicht um das Einhalten von irgendwelchen Regeln. Überhaupt nicht. Da ging es auch nicht um irgendwelche Auflagen vom Vater, die er hatte. Sondern Gehorsam. Diese Einstellung, dein Wille soll geschehen. Das, was du vorhast, ist okay. Das hat diese Einheit mit Gott ermöglicht, durch die Gottespläne hier auf der Erde umgesetzt werden konnten. Da ging es nicht um moralische Dinge, da ging es um viel, 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 viel mehr. Ich glaube, es war der Chambers, der mal gesagt hat, es gibt nur eine goldene Regel für geistliches Wachstum und das ist Gehorsam. Wir lernen mehr in 5 Minuten Gehorsam als in 10 Jahren Gemeindebesuch oder Bibelstudium. Ich glaube, da ist unglaublich viel dran. Und wenn du mal Johannes 14 bis 16 durchliest, und wie gesagt, ich kann dich nur ermutigen dazu, achte mal darauf, im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, was kommt da immer wieder vor? 6-mal kommt vor, dass Jesus sagt, ihr sollt meine Gebote halten. Könnte man denken, wieder Morale. Und etliche Male kommt vor, wir sollen Frucht bringen, das ist der Wille Gottes. Aber weißt du, alle Gebote zusammengefasst in Jesu Worten ist ganz einfach, Gott lieben, ganzheitlich. Matthäus 22, 37 zum Beispiel. Jetzt, was haben wir vorher gesagt, was bedeutet es, jemanden wirklich zu lieben? Wir haben gesagt, es bedeutet, dem anderen den Raum und die Freiheit zu schenken, sich zu entfalten. Das ist wirkliche Liebe. Was bedeutet es also, Gott zu lieben? Oder Gott zu gehorchen, könntest du es auch nennen. Oder Gott zu vertrauen, wie auch immer du das ausdrücken willst. Ist ganz einfach. Schenk ihm Raum in deinem Leben, dass er sich entfalten kann in dir. Überlass ihm deinen Verstand, dein Herz, deine Kraft, deine Seele. Damit er deine Gedanken lenken kann, und dann wandelst du automatisch in seinen Werken. Du kannst gar nicht anders. Damit er dein Herz füllen kann, dann drängt es automatisch durch die Poren, Jesus. Dass er deine Zunge gebrauchen kann, damit du das sagst, was er anderen sagen will. Und dass er deinen Körper gebrauchen kann, damit er wirken kann, hier auf der Erde, an 2,26 verschiedenen Milliarden Plätzen, im besten Fall. Ihm einfach immer wieder neu zu sagen, Jesus Christus, deine Gegenwart, die darf sich uneingeschränkt in mir entfalten durch deinen Heiligen Geist. Das ist Pfingsten. Der Heilige Geist ist der Teil von der Dreieinigkeit, der Gott real und sichtbar wird, macht. Und wenn du die Apostelgeschichte reinschaust, das wollte ich eigentlich machen, habe ich jetzt nicht, da merkst du, das ist nichts Ausgeflipptes, Ekstasisches, obwohl da Dinge passiert sind, die Menschen auf ekstasische Dinge hingedeutet haben, weil sie es eben nicht erklären konnten. Also das Wirken vom Heiligen Geist ist definitiv übernatürlich. Aber was man durch die komplette Apostelgeschichte sieht, wenn Gottes Geist gewirkt hat, dann ist immer eins rausgekommen, Jesus. Was auch immer passiert ist, genau das, was wir vorher gesungen haben, Jesus war das Zentrum davon. Nicht der ausführende Mensch bei der Geschichte. Nicht die Heilung, nicht die Zungenrede, nicht die Predigt, auch nicht die Steinigung von einem, nicht das Leiden und auch nicht die Verfolgung, auch nicht das in die Wüste geschickt werden und auch nicht irgendwelche Wunder. Es war einfach nur Jesus. Um Jesus ging's. Im Alten Testament kannst du immer wieder diese Begrifflichkeit lesen oder diese Terminologie oder diesen Satz. Jemand war erfüllt vom Heiligen Geist oder Gottes Geist kam auf diese Person. Das war immer so eine punktuelle Sache. Das war dann da und dann war es auch mal wieder vorbei, in den meisten Fällen. Im Neuen Testament liest du was ganz anderes, nicht erfüllt vom Heiligen Geist, sondern du liest Vollgeist. Und der Erste, über den du das liest, ist Jesus Christus. In Apostelgeschichte, Lukas 4, Vers 1. Und dann ab Pfingsten liest du das immer wieder in allen Kindern Gottes. Jedes Kind Gottes ist voll Heiligen Geistes. Du kannst nicht voller sein. Die Frage ist dein Lampengehäuse sauber? Dein Wille oder sein Wille? Und vor allem in den kleinen Alltagsdingen. Da geht es gar nicht oft um die großen Dinge, sondern um den Alltag. Das ist das Erste, dein Lampengehäuse sauber. Und das Zweite, ganz einfach die Frage. Lässt du ihm uneingeschränkt Raum, damit Jesu Gegenwart durch jede Pore deines Körpers nach außen dringen kann? Ich habe euch das letzten Sonntag, glaube ich, war das, oder vielleicht war es auch schon länger her, weiß gar nicht mehr genau, habe ich euch kurz von diesem Telefonat mit dem Arno erzählt, der im Krankenhaus und in der Reha ist gerade. Und wirklich, dem geht es ja echt, aus menschlicher Sicht geht es ihm echt hundeelend. Also ist echt hart alles gerade, richtig zäh. Aber aus jeder Silbe, die der gesprochen hat, ist Jesus rausgedrungen. Das heißt, selten erlebt sowas bei einem Menschen. Und das Einzige, womit ich dieses Gespräch irgendwie beschreiben könnte, ist dieses Vollgeist. Das passiert, wenn Menschen einfach das Lampengehäuse putzen und sagen, Jesus, mach, was du willst. Da dringt es nach außen, das geht gar nicht anders. Und genau das wünsche ich uns allen für den Alltag. Denn hier geht es nur um den Alltag. Ich bete noch. Jesus, ich bin so dankbar für Pfingsten. Und ich muss dir gestehen, oft verstehe ich das überhaupt nicht und vergesse es so schnell wieder in meinem Alltag, warum du uns deinen Geist geschenkt hast. Jesus, vergib mir, wo ich manchmal so falsche Vorstellungen habe und mir Dinge wünsche oder ersehen, die vielleicht auch manchmal passieren, aber ums die es grundlegend eigentlich überhaupt nicht geht. Und Jesus, hilf mir immer mehr mit einem dankbaren und mit einem willigen Herzen, dir Raum zu lassen, Jesus. Immer wieder dieses Lampengehäuse anzuschauen und Dinge zu bereinigen, wo es sich wieder mal um mich gedreht hat, anstatt allein um dich. Und Jesus, wir wünschen uns einfach, dass du sichtbar wirst durch unser Leben. Dass Menschen Begegnungen haben mit dir, dem lebendigen Gott. Ob wir das jetzt selber spüren oder nicht, ob wir das selber wahrnehmen oder nicht, ob wir manchmal selber dran zweifeln oder nicht, völlig egal. Hauptsache, diese Welt erkennt, dass du der einzig wahre Gott bist. Und dafür loben und preisen wir dich für deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Okay, der Andreas kommt nochmal nach vorne.